Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Zum Ende der Arbeitswoche etwas Leichteres für euch. Ihr kennt ja solche Zettel, die in Büroküchen aushängen. Und oft hängt dann noch ein Witzbold einen lustigen Zettel daneben. Da steht dann zum Beispiel, das Geschirr räumt sich nicht alleine in die Spülmaschine. Und daneben dann ein Zettel, dann sollte das Geschirr mal dringend an seiner Einstellung arbeiten. Why? Wieso? Wieso sind wir in der Office-Küche so latent aggressiv?
Die einschlägigen Zettel, sie bringen meistens gar nichts. Egal wie nett oder drastisch sie formuliert sind. Lass die Zettel einfach weg. Was oft hilft, ist direkte Kommunikation.
Das ist ein Thema heute hier bei uns im Update-Podcast. Außerdem geht's um die Sicherheitslage in der Europäischen Union. Die EU-Innenministerinnen und Innenminister haben sich heute über islamistischen Terror per Videoschalte unterhalten und haben mehrere Ideen, wie die Sicherheit verbessert werden könnte. Über diese Ideen sprechen wir jetzt gleich. Und Rahel Klein aus dem Update-Team ist mit dabei. Du weißt ja, ich versuche, Palmöl in meinem Leben zu vermeiden, ne? Und jetzt höre ich, zur besinnlichen Jahreszeit muss ich beim Kerzenkauf ganz besonders aufpassen.
Ja, du darfst nicht nur bei den Keksen drauf achten, Ralf, sondern auch in Kerzen kann Palmöl drin sein. Und das Problem dabei ist, man sieht oft nicht, welches Palmöl da drin ist. Also es gibt ja besseres Palmöl, nachhaltiges Palmöl und es gibt das ganz schlechte Palmöl. Und da sagt die Deutsche Umwelthilfe in ihrem Kerzencheck, oh, das ist sehr, sehr intransparent. Da müsste mal was passieren.
Das und mehr hier bei uns im Podcast zum Update am 13.11.2020, Freitag der 13. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
So kann es nicht weitergehen, findet die GroKo in Berlin. Es werden Corona-Maßnahmen verabschiedet und zack, Gerichte kippen diese Maßnahmen wieder. Oder es werden für die ganze Republik Maßnahmen erarbeitet und hoppla, einzelne Bundesländer machen am Ende doch wieder was ganz anderes. Eine Reform des Infektionsschutzgesetzes soll her. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hat sich da rangemacht. Dann gab es auch eine Menge Kritik von der Opposition, aber auch von Juristen, denn hier werden nun mal Freiheitsrechte von uns allen eingeschränkt in solchen Krisenzeiten. Wir haben eine Menge schon erlebt in den vergangenen Wochen und Monaten. Das heißt, wir kennen eigentlich all das, was da jetzt in dieses Gesetz reinkommt, schon aus der Praxis. Gudula Geuter im Hauptstadtstudio Berlin. Was soll denn rein in das neue Infektionsschutzgesetz?
Da fehlt uns jetzt die Zeit, das alles aufzuzählen. Es sind 15 einzelne Maßnahmen und im Prinzip hast du es schon gesagt, es ist alles, was wir kennengelernt haben. Das sind Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im privaten und im öffentlichen Raum, Abstandsgebot, Mund-Nasen-Schutz, aber eben auch die Schließung von Geschäften und Punkt 15 ist dann Reisebeschränkungen. Also dazwischen ist alles das, was wir kennen und das ist eben wirklich hintereinander weg aufgelistet in einer langen Latte, was an besonderen Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus möglich sein soll.
Das ist aber ja natürlich die große Frage. Also Freiheitsrechte quasi auf Knopfdruck in Krisensituationen einschränken für uns alle. Ist das nicht juristisch angreifbar? Und da setzen sich natürlich jetzt die Juristen dran.
Es gab ja immer schon im Infektionsschutzgesetz eine Generalklausel und auf dieser Generalklausel, die sagt nicht viel mehr als die Behörden treffen die notwendigen Maßnahmen. Auf dieser Generalklausel beruhte alles, was die Länder an Verordnungen erlassen haben und beruhten eben diese gesamten Einschränkungen auch für Geschäfte, für Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Und das soll nun eben konkreter geregelt werden. Die Frage ist eben nur, ob das wirklich konkreter ist. Also der Sinn der Sache ist ja, dass der Bundestag da wirklich Verantwortung übernimmt und selber entscheidet, was soll gehen, was soll nicht gehen. Und nun gab es eben gestern eine Anhörung im Gesundheitsausschuss, wo mehrere Juristen gesagt haben, naja, einfach alles einmal aufzuschreiben, aber nicht zu sagen, wann ich was dann anordnen darf, sondern nur einfach einmal die Liste hinzuschreiben. Das ist ja kein anderer Zustand gegenüber dem momentanen. Es gab vor allem einen Juristen, der hat das anders gesehen, der hat gesagt, das reicht. Aber das ist auf jeden Fall weiterhin hoch umstritten und im Ausschuss war die Kritik eigentlich ziemlich vernichtend.
Auch sehr umstritten ist der Inzidenzwert, der gesetzlich festgelegt werden soll. Den kennen wir mittlerweile alle. Also ab 35 oder ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche, also pro 7 Tage, soll dann automatisch dieser Knopf umgelegt oder dieser Schalter umgelegt werden. Dabei ist dieser Wert, 35 oder auch 50, egal welchen man nimmt, von Medizinern gar nicht so richtig festgelegt worden. Bleibt es trotzdem dabei?
Es bleibt nicht nur dabei, es soll sogar ins Gesetz geschrieben werden. Da stehen dann diese Inzidenzwerte 50 und 35 drin. Und dann gibt es Stufen, ab wann eben schwere Einschränkungen und besonders schwere Einschränkungen der Grundrechte möglich sind oder Maßnahmen getroffen werden können. Da steht nur nicht, was für Maßnahmen das sind. Mhm. Das ist der eine Punkt. Das haben Juristen vor allem kritisiert. Und das, was aber Mediziner kritisiert haben vor allem, ist, dass man nur mit diesem Inzidenzwert eigentlich nicht arbeiten kann. Also erstmal ist nur ein Wert einfach nicht aussagekräftig. Dann ist das nicht offen für Entwicklungen, wenn das jetzt so im Gesetz steht. Und vor allem aber, wir hatten ja die Fälle Fleischindustrie oder Altenheime oder sowas. Wenn ich ein Cluster habe, das relativ geschlossen ist, dann sagt das über die Gefährlichkeit für den Einzelnen in einem Landkreis meinetwegen relativ wenig. Und deswegen ist dieser Wert als solcher ohne Korrekturen auch relativ ungeeignet. Und deswegen ist also auch dieser Teil des Gesetzes sehr kritisiert worden im Ausschuss.
Soll diese Reform des Infektionsschutzgesetzes noch für diese aktuelle Krisensituation, für diese Pandemie gelten oder für die Zukunft, wenn wir nochmal in eine ähnliche Situation kommen?
Nein, das ist ganz explizit für diese Krise. Da steht drin, zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2. Und das muss dementsprechend auch schnell erlassen werden. Das soll ja auch gerichtsfest sein. Gerichte fangen jetzt an, auch die gesetzliche Grundlage zu hinterfragen. Und dem will man vorbeugen. Und das heißt aber auch, dass es schon in der kommenden Woche in zweiter, dritter Lesung durch den Bundestag gehen soll. Das heißt, wie weit diese Kritik, die da am Donnerstag geäußert worden ist, überhaupt noch da einfließen kann in dieses Gesetz, das ist höchst fragwürdig.
Gudula Geuter im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Berlin zur möglichen Reform des Infektionsschutzgesetzes. Das soll jetzt ganz schnell gehen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich jeden Tag dasselbe, ne? Sogar jetzt in Corona-Zeiten, in der viele eigentlich aus dem Homeoffice arbeiten. Spätestens am Nachmittag, da türmen sich bei uns in der Büroküche benutzte Kaffeetassen, die nicht abgespült werden. Oder aber auch saubere Tassen, die kein Mensch zurück in die Kantine bringt. Und am Ende des Tages ist es immer die gleiche Person, die alles wegräumt und runter in die Kantine bringt. Bei uns ist es Julia. Julia macht das immer. Ende des Tages. Viele scheren sich halt einfach null um Sauberkeit und um Ordnung in der Büroküche. Manche reagieren noch nicht mal auf die sanften Hinweise, wenn zum Beispiel da so ein Zettel hängt. Wird auch einfach ignoriert. Warum ticken wir so? Zu Hause schön ordentlich, im Büro nicht. Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich das gefragt.
Kaffeetassen stapeln sich mal wieder auf dem Geschirrspüler, im Spülbecken türmen sich Teller übereinander und verantwortlich dafür, die sauberen Tassen aus der Kantine auch dahin zurückzubringen, fühlt sich auch kein Mensch.
Oh Mann, ist das nervig, schon wieder alles vollgestellt.
Oder
immer muss ich am Ende alles wegräumen.
Sind dann die Reaktionen von erbosten KollegInnen, die sich der Sauberkeit und Ordnung verschrieben haben. Ganz selten nur hat man das Glück und kommt einem Übeltäter auf die Schliche.
Ja, da standen schon so viele Tassen rum. Ich habe einfach gedacht, irgendjemand wird es schon wegräumen.
Tatsächlich ist das kein seltsamer Einzelfall, sondern es ist ein Beispiel für das, was in der Forschung tatsächlich als soziales Dilemma bezeichnet wird.
Sagt der Sozialpsychologe Roland Deutsch von der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Das sind Situationen, in denen einzelne Menschen was tun können, was für sie selber nützlich ist, was aber für die ganze Gemeinschaft in irgendeiner Form dann schädlich sein kann. Und in dem Küchenbeispiel ist es eben so, da man ja nicht überwacht wird, kann man sich, sagen wir, egoistisch nützlich verhalten, sein Geschirr einfach hinstellen oder Schmutz nicht wegmachen. Dann ist man fein raus, aber wenn das jeder macht, dann leidet am Ende das große Ganze, in dem Fall die gemeinsame Nutzung der Küche.
In so einer Situation, sagt Deutsch, wirken verschiedene Kräfte auf uns ein. Auf der einen Seite zum Beispiel gesellschaftliche Normen, die uns anleiten, wie wir es eigentlich machen sollten. Manche Menschen sind sensibler für soziale Dilemmata und orientieren sich viel stärker am Gemeinwohl. Gäbe es nur sie, würde die Küche wahrscheinlich sauber bleiben.
Und andere Menschen sind eher wettbewerbsorientiert oder sehr egoistisch, haben sozusagen eine Neigung dazu. Man könnte schon fast sagen, das ist wie ein Persönlichkeitszug. Wenn man sich nicht in dem Fall an die vielleicht Gruppennorm der Reinlichkeit hält, dann profitiert man halt kurzfristig, indem man ein bisschen weniger Arbeit hat. Aber man findet vermutlich in jedem Menschen Tendenzen zu dem einen und zu dem anderen. Und dann kommt es auf das relative Kräfteverhältnis an, in dieser speziellen Situation.
In Situationen sozialer Dilemmata spielt die sogenannte Broken-Windows-Theorie eine interessante Rolle. Laut ihr besteht ein Zusammenhang zwischen dem Verfall von Stadtgebieten und Kriminalität. So müssten zerbrochene Fensterscheiben schnell repariert werden, damit weitere Zerstörungen im Stadtteil und damit vermehrte Delinquenz verhindert werden kann.
Wenn Sie in eine total reinliche Küche gehen, dann ist das ein Signal dafür, dass anscheinend hier die Reinlichkeitsnormen anscheinend sehr stark eingehalten werden. Wohingegen, wenn schon ein gewisses Ausmaß an Verschmutzung da ist, das halt einfach ein Signal dafür ist, dass es die gesamte Gruppe nicht so genau damit nimmt.
Heißt, am besten sollte es immer sauber sein. Aber wie erreicht man das? Eine Möglichkeit, am Normenmechanismus ansetzen, also an die Vernunft appellieren. Die Klassiker dafür, Zettel aufhängen, mit mal humorvollen, mal sehr ruppigen Hinweisen. Eine Kollegin stand jetzt gerade wieder vor einem Tassenturm in unserer Küche, den niemand zurück in die Kantine bringen wollte, und hat daraufhin einen freundlichen Zettel an die Küchenwand geklebt. Inhalt?
Bitte hier kein Geschirr aus der Kantine sammeln, da das sonst unten fehlt. Am besten nach Benutzung wieder runterbringen. Danke.
Naja, das appelliert ja alles immer nur an die gleiche Stelle sozusagen, nämlich die Ermahnung daran, hey, das Verhalten widerspricht unserer Norm.
Das ist wieder Sozialpsychologe Roland Deutsch.
Aber dass es überhaupt so weit gekommen ist, zeigt ja schon, dass Menschen in dieser Versuchungssituation dazu bereit sind, dem spontanen Impuls, ach, ich stelle das einfach mal dahin, nachzugeben. So eine Erinnerung, die mag vielleicht kurzzeitig mal eine kleine Wirkung haben. Es wäre aber nicht zu erwarten, dass das gegen die Kernprobleme, die da drin stecken, wirklich eine starke Wirkung entfaltet.
Die einschlägigen Zettel, sie bringen meistens gar nichts, egal wie nett oder drastisch sie formuliert sind. Lass die Zettel einfach weg. Was oft hilft, ist direkte Kommunikation. Denn nicht jedem sei immer klar, wie wichtig Sauberkeit in der Küche eigentlich für andere KollegInnen ist. Einfach mal in der morgendlichen Konferenz zum Thema machen, ohne jemanden an den Pranger zu stellen. Und Roland Deutsch hat noch einen Tipp aus eigener Erfahrung. In seiner Uni-Abteilung in Würzburg machen sie jeden Freitagnachmittag gemeinsam sauber.
Dann wären alle dabei. Die Angst, von den anderen ausgenutzt zu werden, wäre reduziert, weil ja alle mithelfen müssen. Und der Schmutz wäre dann zumindest auf Wochenbasis reduziert.
Die strenge Alternative? Einen richtigen Plan erstellen, nachdem jede Woche eine Person für die Ordnung in der Küche verantwortlich ist. Klingt halt auch ein bisschen unsexy. Und eher nach Jugendherberge als nach Erwachsenenbürogemeinschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Erst der Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty in der Nähe von Paris, dann die Attentate in Dresden, in Nizza, in Wien, die alle mutmaßlich einen islamistischen Hintergrund hatten. Der islamistische Terror ist wieder verstärkt ein Thema hier bei uns in Europa und die Innenminister und Innenministerinnen der EU-Staaten sind der Meinung, dass die Sicherheitslage verbessert werden müsste bei uns. Heute große Videokonferenz. Frage an unseren Korrespondenten in Brüssel, Paul Vorreiter. Also ein Ziel der Innenministerkonferenz heißt Schutz der Außengrenzen. Das heißt, mögliche Terroristen sollen gar nicht erst herkommen können in die EU. Heißt aber auch gleichzeitig, die Festung Europa schottet sich ab, oder?
Ja, also das kann man natürlich auch so sehen, wenn man das so möchte. Aber ich glaube, da geht es tatsächlich eher darum, dass sich die EU-Innenministerinnen und Minister Gedanken machen wollen, wie können wir es in Zukunft hinbekommen, dass also die Reisefreiheit innerhalb Schengens weiterhin möglich ist. Müsste man dazu dann nicht eben die Außengrenzen eben besser kontrollieren? Und da hat die Innenkommissarin Ilva Johansson, die war ja auch dabei heute bei diesem Treffen, die hat da einfach auf so ein paar Mängel hingewiesen, die einfach was die Kontrolle angeht oder die Erfassung von Leuten, die eben in die EU einreisen, dass man da halt eben sich noch, noch eine Schippe drauflegen könnte. Also zum Beispiel war es so, dass im vergangenen Jahr mehr als ein Fünftel aller Einreisen ins Schengen-Gebiet, dass man da zum Beispiel nicht geguckt hat, sind diese Leute, die da reinkommen, im Schengen-Informationssystem, also das ist so eine Datenbank, wo zum Beispiel auch islamistische Gefährder drin sind. Und ja, das hätte man vielleicht aus Sicherheitsgründen mal machen können. Das ist jetzt, glaube ich, auch das, was so im Zentrum dieser Debatte drum steht, was an den Außengrenzen passieren soll. Also vor allem die Erfassung von Leuten, die halt eben reinkommen und wieder rausgehen.
Erfassung ist das eine. Die Daten dann austauschen innerhalb der EU ist natürlich das andere. Gerade bei den Gefährdern. Wir hören seit Jahren immer wieder, dass der Informationsaustausch besser werden soll. Was soll diesmal anders laufen?
Also man kann sagen, mit dem Tag heute ändert sich jetzt nicht so viel. Also die Innenministerinnen und Minister, die haben tatsächlich eher so eine Art Bestandsaufnahme gemacht und geguckt, wo sie eben zusammenarbeiten und wo es halt eben noch besser geht. Es wurde darauf hingewiesen, dass Europol zum Beispiel mehr zu sagen haben soll. Da wird es auch im nächsten Jahr einen Vorschlag geben von der EU-Kommission, wo das Mandat quasi von Europol nochmal erweitert wird. Also da ist vieles noch so ein bisschen eher so Zukunftsmusik und da wird man jetzt abwarten müssen, was im nächsten Jahr so an Vorschlägen kommt.
Die Innenministerinnen und Minister, die fordern außerdem, dass das Gesetz gegen Terrorpropaganda im Netz noch in diesem Jahr kommt. Darüber wird im Moment ja noch gestritten. Worum geht's da genau?
Ja, also da geht es darum, dass wenn zum Beispiel Europol terroristische Inhalte im Netz findet, das kann zum Beispiel eine Bombenanleitung sein oder zum Beispiel Tipps, wie man anonym einen Anschlag irgendwo machen kann, wenn das irgendwo im Netz auftaucht, sollen die Online-Plattformen innerhalb einer Stunde diesen Inhalt runternehmen. Ja, und das könnte, wenn es nach dem Willen der deutschen Ratspräsidentschaft geht, noch in diesem Jahr beschlossen werden. Das Problem dabei ist, es ist noch nicht so ganz ausverhandelt, dieser Vorschlag. Der ist gerade noch in den Verhandlungen mit dem Parlament und der Kommission. Und das Parlament, das findet eben, dass dieser Vorschlag viel zu weit geht. Also dass zum Beispiel dann durch Upload-Filter, so ist die Befürchtung, nicht nur Terrorinhalte blockiert würden, sondern dann zum Beispiel auch, ich weiß nicht, Dokus oder Nachrichten über Terror. Also dass man quasi hier viel, viel mehr aus dem Netz rausnehmen würde, als es eigentlich der Kern dieses Vorhabens ist. Deswegen drückt da das Parlament so ein bisschen auf die Bremse und deswegen gibt es da noch keine Einigung.
Ein Thema, das wir diese Woche schon besprochen haben hier in Deutschlandfunk Nova, die verschlüsselten Nachrichten zum Beispiel über Messenger-Dienste. Da gibt es ja durchaus Geheimdienste, die sagen, wir hätten gerne eine Hintertür, einen Generalschlüssel, um mitlesen zu können. Was sagen die Innenministerinnen und Minister heute dazu?
Ja, also da fand ich, war Bundesinnenminister Seehofer ziemlich eindeutig. Der hat gesagt, also alles das, was nachrichtendienstlich möglich sei, natürlich so im Rahmen des Datenschutzes auch, also quasi auch der Einsicht, dass es natürlich auch verhältnismäßig sein muss, das sollte geprüft werden oder das sollte möglich sein. Er hatte auch so ein bisschen trotzig reagiert, weil er gemeint hat, naja, das ist eigentlich immer wieder dasselbe Spiel. Es passiert ein Anschlag und dann regen sich die Leute darüber auf, dass der hätte eigentlich schon von den Sicherheitsbehörden irgendwie hätte verhindern werden können, dass da vielleicht schon Leute hätten früher aus dem Verkehr gezogen werden können. Aber gleichzeitig würde man den Leuten dann halt eben die Hände binden, wenn es da eben um diese neuen Möglichkeiten der Kommunikation geht, wo ja halt eben auch diese verschlüsselte Kommunikation mit dazu gehört. Also da gab es doch eher ein Ja in Richtung, da sollte dran gearbeitet werden. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dieser Vorschlag, um den es da geht, das ist jetzt erstmal nur so eine Resolution. Das heißt, das ist quasi wie so eine Art Bitte, an der die Mitgliedsländer arbeiten, die dann an die EU-Kommission geht. Die soll dann daraus einen Gesetzentwurf stricken und der müsste dann auch noch mal durch das Parlament durchgehen. Und da gibt es ja auch schon Widerstand gegen diese Pläne, eben diese verschlüsselte Kommunikation aufzumachen oder den Ermittlern da den Zugang dazu zu verschaffen. Also was das angeht, sind wir eher noch sehr weit am Anfang einer Debatte. Also da sind noch keine Tatsachen geschaffen worden.
Die Sicherheitslage, Thema bei den Innenministerinnen und Innenministern der EU-Staaten heute in einer Videokonferenz. Hintergründe von Paul Vorreiter, unser Deutschlandfunk Nova-Korrespondent in Brüssel. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine schöne Sache, ne, in der dunklen Jahreszeit ist ja, dass wir uns es zu Hause gemütlich machen, aufs Sofa kuscheln, eine Kerze anzünden, einmummeln. Ja, auch wir Männer machen das, natürlich. Was für Kerzen machen wir da an? In vielen Kerzen ist nämlich Palmöl drin. Generell nicht so doll, der Anbau. Vor allem bei nicht zertifiziertem Palmöl, da wissen wir ja, dafür wird der Regenwald abgeholzt. Tiere werden zurückgedrängt, sterben dabei zum Teil. In welchen Kerzen das drin ist, das Palmöl, und was ihr beim Kauf beachten solltet, damit hat sich Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rahel Klein heute beschäftigt. Rahel, der Deutsche Umwelthilfe e.V. hat jetzt zum Herbst einen Kerzencheck gemacht. Was ist denn dabei rausgekommen?
Dass es super schwierig ist, zu erkennen, in welchen Kerzen nachhaltiges Palmöl steckt und in welchem Palmöl, für das Regenwälder zerstört werden. Bei nachhaltigem, zertifizierten Palmöl werden ja bestehende Landwirtschaftsflächen genutzt, um da dann eben Ölpalmen anzubauen. Und bei nicht nachhaltigem werden neue Regenwaldflächen dann gerodet oder abgebrannt. Und das wirkt sich wiederum negativ auf den Klimawandel aus. Naja, und die Deutsche Umwelthilfe sagt eben, ganz viele Unternehmen machen das gar nicht transparent, was davon in ihren verkauften Kerzen drin ist.
Was haben die sich bei diesem Kerzencheck, jetzt nennen wir es auch mal so, genau angesehen?
Ja, also man muss sagen, dass das keine repräsentative Befragung gewesen ist. Die haben einfach mal exemplarisch 52 Unternehmen befragt und auf deren Websites geguckt und wollten eben wissen, ob in den Kerzen, die die verkaufen, Palmöl drin ist, ob das zertifiziertes Palmöl ist und ob das gekennzeichnet ist auf den Produkten. Da haben die dann Baumärkte befragt, Möbelhäuser, Drogerieketten, Dekoläden, Supermarktketten, also so die HändlerInnen, bei denen viele von uns sicherlich ihre Kerzen auch kaufen. 40% der befragten Unternehmen haben gar keine Angaben gemacht, ob Palmöl enthalten ist in ihren Kerzen oder ob das zertifiziert ist. Und knapp 30% haben angegeben, dass ihre Kerzen aus nachhaltigem Palmöl bestehen. Allerdings kennzeichnet das eben kaum ein Händler, sodass man nicht wissen kann, also welches Palmöl das jetzt ist. Und das kritisiert eben die Deutsche Umwelthilfe. Welche AnbieterInnen da im Einzelnen keine Angaben gemacht haben, das kann man bei der Deutschen Umwelthilfe auch nachgucken. Auf deren Website extra positiv rausgehoben haben sie aber beispielsweise IKEA oder DM, aber auch Supermarktketten wie Aldi, Lidl, Kaufland, Netto. Deren Eigenmarken sind alles Kerzen aus Palmöl aus nachhaltigem Anbau.
Wie verbreitet ist Palmöl denn in Kerzen generell, die es so zu kaufen gibt?
Also generell kann man sagen, laut DUH werden 8% des in Deutschland verwendeten Palmöls für Kerzen verwendet. Wenn man sich jetzt aber mal generell Kerzen anguckt, dann sind die allermeisten Kerzen hierzulande aus Paraffin. Das ist allerdings auf Erdölbasis und sowieso ja schlecht für die Umwelt. Und die Kerzen sind halt relativ günstig aus Paraffin, deswegen werden die auch so viel verkauft. Kerzen aus Stearin, die werden aus pflanzlichen oder tierischen Fetten hergestellt und meistens sind die eben aus Palmöl. Die sind teurer, brennen dafür aber auch länger. Und da gibt es Studien zu, wonach nur 30% dieses Palmöls aus nachhaltigem Anbau stammt.
Wir als Verbraucher und Verbraucherinnen, wenn wir Kerzen kaufen, können wir da überhaupt erkennen, was drin ist?
Naja, du kannst schon gucken, ob da Paraffin drin ist oder nicht. Wenn du sicher gehen willst, müsstest du Kerzen aus Bienenwachs kaufen. Allerdings muss man da auch wieder was beachten, sagt Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe.
In Bienenwachskerzen ist in der Regel kein Palmöl drin. Es gibt aber manchmal eben Kerzen, da ist nur ein Bienenwachsanteil und der Rest ist dann aus anderen Produkten. Das ist dann entweder immer Paraffin aus Erdöl, grundsätzlich keine gute Lösung, fossiler Rohstoff, oder Stearin aus Palmöl. Da sollte es dann idealerweise zertifiziert sein.
Das Label Der runde Tisch, das ist so ein Palmöl-Zertifikat, wo es gewisse nachhaltige Mindeststandards gibt. Aber auch dieses Zertifikat ist ziemlich viel in der Kritik, weil zum Teil da auch trotzdem gerodet werden darf.
Bei Lebensmitteln, da muss ja mittlerweile draufstehen, ob Palmöl enthalten ist oder nicht. Beziehungsweise wenn nicht, dann steht es halt eben nicht drauf. Wieso gibt es das bei Kerzen nicht auch?
Genau, bei Lebensmitteln ist das ja 2014 EU-weit eingeführt worden. Aber auf Druck der Chemieindustrie ist es eben bei Kosmetika, Reinigungsmitteln oder halt Kerzen nicht eingeführt worden. Und deswegen fordert die Deutsche Umwelthilfe da auch zum einen die AnbieterInnen von Kerzen auf, das doch dann zumindest freiwillig zu machen und zu deklarieren, um Transparenz zu schaffen. Und zum anderen fordert sie aber halt auch gesetzliche Regelungen, dass wirklich nur noch nachhaltiges Palmöl überhaupt importiert werden darf.
In vielen Kerzen, die es so zu kaufen gibt, steckt Palmöl, und zwar zum Teil aus nicht nachhaltigem Anbau. Das wird allerdings selten gekennzeichnet. Wenn ihr ganz sicher gehen wollt, müsstet ihr reine Bienenwachskerzen kaufen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben diese Woche schon mal darüber berichtet. In Äthiopien, da brodelt es schon seit Wochen. Jetzt sieht es so aus, als sei die Lage in der Region Tigray eskaliert. Es gibt Berichte von Massakern in der Bevölkerung und von der UNO heißt es, wenn die Berichte stimmen, haben wir es mit Kriegsverbrechen zu tun. Sophie Stiegler aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was weiß man darüber, was in Äthiopien da gerade passiert?
Also es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, verlässliche Infos zu kriegen. Die Telefonverbindungen und das Internet sind seit Tagen unterbrochen und Journalisten haben auch keinen freien Zugang. Es gibt Bilder in sozialen Netzwerken, die aus dem Dorf Maikadra in der Region Tigray stammen sollen. Auf denen tragen Menschen Leichen durch die Straßen und noch mehr Tote und Verletzte liegen mit Schnitt- und Stichwunden am Boden. Ein Sprecher von Amnesty International hat erklärt, dass die Organisation die Aufnahmen für echt hält.
Wir haben mit Leuten gesprochen, die dabei waren, als die Leichen eingesammelt wurden. Unsere Experten haben auch die Bilder aus den sozialen Netzwerken überprüft. Wir gehen davon aus, dass mehr als 100 Menschen massakriert wurden.
Und zwar sollen die Toten keine Kämpfer sein, sondern unbeteiligte Arbeiter.
Ist denn bekannt, wer diese Menschen getötet hat?
Es gibt keine unabhängige Untersuchung oder so. Die Regierung macht die sogenannte Volksbefreiungsfront von Tigray verantwortlich, die TPLF. Gegen die hat die Regierung letzte Woche Truppen in die Region geschickt. Und ein enger Mitarbeiter des Ministerpräsidenten hat heute Morgen in der BBC das dazu gesagt.
Kräfte, die mit der TPLF zusammenarbeiten, sind in einem Dorf von unseren Truppen besiegt worden. Sie wurden in die Flucht geschlagen. Aber dann haben sie ihre Militäruniform gegen zivile Kleidung getauscht und sind in das Dorf zurückgekehrt. Sie hatten Listen dabei, auf denen stand, wer zu den Tigray gehört. Alle anderen haben sie umgebracht.
people who are Tigrians and non-Tigrians.
Also Tigray heißt nicht nur die Region, sondern auch eine Volksgruppe, die vor allem dort lebt. Ob jetzt diese Vorwürfe der Regierung stimmen, das wissen wir nicht. Aber auch Amnesty International hat berichtet, dass Augenzeugen erklärt haben, dass es eben Kämpfer der Volksbefreiungsfront waren, die Dorfleute angegriffen haben, angeblich wegen einer Niederlage gegen die Regierungstruppen. Und die Regionalregierung von Tigray, die weist das aber zurück.
Dieser Konflikt zwischen Regierung und Tigray, zwischen der Volksgruppe Tigray und der Regierung, was steckt hinter den Kämpfen? Warum gibt es die?
Also diese Volksgruppe hat bis vor wenigen Jahren im Prinzip das komplette Land gesteuert. Ihre Vertreter saßen an allen wichtigen Stellen in der Regierung und im Militär. Und dann kam 2018 der neue Ministerpräsident Abiy Ahmed. Der hat versprochen, die verschiedenen Volksgruppen zu einen und Äthiopien demokratischer zu machen. Er hat auch einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland Eritrea unterzeichnet und dafür hat er dann auch den Friedensnobelpreis bekommen. Aber er hat eben diese alten Machtstrukturen durchbrochen und die Volksbefreiungsfront von Tigray, die hat eben plötzlich nicht mehr so viel zu sagen, ist aber immer noch militärisch sehr stark und das ist eine ziemlich ungesunde Kombination und hat jetzt dazu geführt, dass die Partei sagt, okay, wenn wir jetzt schon nicht mehr die Macht über das ganze Land haben, dann wollen wir wenigstens in unserer Region autonom sein.
Und das steht für die Regierung nicht zur Debatte.
Also die Regierung fand es auf jeden Fall nicht akzeptabel, dass Tigray im September eine eigene Wahl abgehalten hat. Die landesweite Parlamentswahl, die war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Aber Tigray wollte offenbar nicht mehr länger warten. Und dann hat es noch einen angeblichen Angriff auf einen Stützpunkt der Armee gegeben. Und da hat der Ministerpräsident gesagt, okay, da ist eine rote Linie überschritten und hat einen Militäreinsatz angeordnet. In den letzten Tagen wurden dann hunderte Kämpfer der Volksbefreiungsarmee getötet. Es gab wohl Tote auf beiden Seiten. Und Abiy Ahmed hat zwar einen schnellen Militäreinsatz angekündigt, der auch schnell wieder vorbei sein soll, aber gerade befürchten viele Leute eher einen Bürgerkrieg. Und dazu kommt dann noch eine humanitäre Krise, weil eben auch nicht nur Telefon und Internet gestört sind, sondern auch die Strom- und die Wasserversorgung in Tigray funktionieren nicht richtig. Und es gibt auch schon Berichte über Lebensmittelknappheit.
In der Region Tigray in Äthiopien wurde möglicherweise ein Massaker verübt. Die Hintergründe von Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich bin auch so einer, der immer genau das mag, was er nicht haben kann. Es ist so, dass ich normalerweise nicht gerne auf Weihnachtsmärkte gehe. Ich weiß nicht, was ich da soll. Das Essen ist so lala für mich. Kerzen brauche ich nicht und den Rest auch nicht, den es dort zu kaufen gibt. Insofern stört mich das eigentlich nicht, dass es in diesem Jahr so gut wie keine Weihnachtsmärkte geben wird. Aber dann stört es mich doch ein bisschen, weil ich denke, ach schade, ist doch ganz gemütlich, sich da mit Freunden und Freundinnen zu treffen. Vielleicht könnte der Weihnachtsmarkt von Patrick Schmidt und der Brauereigaststätte Zollhaus in Landshut was für uns alle sein. Das ist ein Drive-in-Weihnachtsmarkt. Mit dem Auto rein, ein bisschen was holen und dann mit dem Auto wieder wegfahren. Hallo Patrick Schmidt.
Servus Ralf.
Euer Drive-in-Christkindlmarkt. Wie muss ich mir den vorstellen? Wie groß ist der? Wie weit kann ich da mit dem Auto durchschlängeln?
150 Meter Durchfahrt ungefähr. Mhm. Kann man sich vorstellen wie so ein U, wo man einmal quasi komplett durchfährt und am Ende von dem U sind dann die ganzen Stände, wo man sich seine Spezialitäten holen kann.
Ja, es geht in erster Linie darum, was zu essen, also die typischen Weihnachtsmarktköstlichkeiten, gebrannte Mandeln, Maronen, Dampfnudeln, aber auch was Süßes?
Ja, ich würde mal sagen, Dampfnudeln gehören schon zum Süßen.
Ich komme aus der Pfalz, bei uns sind die salzig.
Echt?
Ja.
Oh, das tut mir leid. Nee, also ich sag mal, wir haben Dampfnudeln mit Vanillesoße, wir haben ein Crepe, süß oder salzig, wir haben Mandeln, wir haben Magenbrot, wir haben selbstgebackene Plätzchen, wir haben Glühwein, Kinderpunsch, heiße Maronen, halbe Meterwurst. Also wie gesagt, alles, was man auf einem Christkindlmarkt finden sollte.
Und wir steigen nicht aus dem Auto aus?
Nein, ich vergleiche es mal mit dieser großen Kette, wo man auch mit dem Auto einfach durchfährt. Man kriegt einen Bestellschein. In der Mitte ist der Stand. Man fährt quasi einmal um diesen ganzen Stand rum. Der ist auf beiden Seiten offen und entscheidet sich dann spontan, was man heute essen will. Der Stand richtet die halbe Meterwurst, die Dampfnudel, die Maronen her. Wir packen das alles in eine Tüte, geben das ins offene Fenster. Man fährt dann zur Kasse vor, gibt seinen Bestellzettel ab, die tippt es, kassiert ab und man fährt hinten wieder raus.
Wie geht es euch denn? Die Gastronomie ist hart getroffen von dieser Krise. Ist das wirklich so eine Notlösung jetzt noch, um ein bisschen Geschäft rund um Weihnachten zu machen?
Ja, definitiv. Also das wird keinen November- oder Dezember-Umsatz ersetzen. Also ich habe eine Wirtschaft und 200 Sitzplätze und bin eigentlich November, Dezember komplett ausgebucht. Mhm. Und das ist jetzt eine Notlösung, wo ich da gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich will Umsatz machen, ich will überleben, ich will dieses Corona überstehen. Und es funktioniert halt, also meiner Meinung nach, nur, wenn man besonders ist. Weil ich sage, man kann sich zu Hause eine Bratwurst kaufen, die in die Pfanne hauen, zweimal rumdrehen, Sauerkraut warm machen, dann hat man es zu Hause auch für weniger Geld. Aber was man nicht hat, ist das Ambiente. Man hat nicht das Gefühl. Also man fährt bei uns in einen wunderschönen, geschmückten Wald. Wir haben 150 Christbäume aufgestellt, wo Lichterketten dranhängen, wo Weihnachtskugeln dranhängen. Wir haben eine Schneemaschine, die wo künstlich schneien lässt, damit es aussieht, als wäre ich gerade im Weihnachtsmarkt, Schnee. Dann fährt man rein, dann dreht sich ein Kinderkarussell. Mhm. Nur zur Schau, man darf nicht damit fahren, wegen Corona natürlich. Man hört Weihnachtsmusik, man riecht die Maronen, man riecht die gebrannten Mandeln. Dieses ganze Sehen, Fühlen, Schmecken. Man hat wirklich 10 Minuten Christkindlmarkt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied halt zu diesem normalen Abholgeschäft.
Patrick, viel Erfolg, eine gute Weihnachtszeit und Grüße nach Landshut.
Ich euch auch. Und gesund bleiben.
Ebenso.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.